Deutschlandfunk. Der Tag.
Seit 2021 führt der Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremen Verdachtsfall. Was unter anderem heißt, die Partei darf auch mit nachrichtendienstlichen Methoden beobachtet werden. Dagegen klagt die AfD. Die erste Instanz in Köln ging verloren. Und seit heute trifft man sich vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster wieder. Ein in vielerlei Hinsicht wichtiger, bemerkenswerter Prozess. Und deswegen schauen wir uns das gleich mal genauer an. Und wir schauen nach Haiti. Denn Staatskrise ist eigentlich ein beschönigender Begriff für das, was sich dort gerade abspielt. Der Staat ist schon längst zerfallen. Banden beherrschen einen Großteil des Landes und der machtlose, nie gewählte Ministerpräsident hat nun seinen Rücktritt angekündigt. Gibt es eine Perspektive für das von Gewalt, Armut und Hunger gebeutelte Land? Auch das ist gleich ein Thema in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Dienstag, den 12. März 2024. Ich bin Philipp May. Hi. Soll man überhaupt Interviews mit der AfD führen? Wo doch die Gefahr, dass das Gespräch komplett aus dem Ruder läuft, hoch ist und der Erkenntnisgewinn meist überschaubar. Diese Diskussion wird in vielen, wahrscheinlich den meisten Medienhäusern immer wieder geführt, auch bei uns im Deutschlandfunk. Aber wir führen diese Interviews und ich glaube auch, dass es einen Ort geben muss, an dem sich alle Vertreter aller relevanten Parteien unseren kritischen Fragen stellen müssen. Heute Morgen hatte meine Kollegin Sandra Schulz den AfD-Vize Peter Böhringer im Interview. Es ging natürlich um die Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht Münster, ob der Verfassungsschutz die Partei als rechtsextremen Verdachtsfall einstufen darf. Und ich spiele jetzt einfach mal einen kurzen Auszug daraus vor.
Wir reden wirklich aneinander vorbei, wenn Sie
ja, das liegt aber
konsequent
nicht an mir.
Dinge bestreiten, die ich auch belegen kann und jetzt auch gerne belegen möchte.
Ja, dann tun Sie es doch mal. Versuchen Sie es. Genau darum geht es in dem Prozess.
Von Maximilian Krah von November. Das ist Ersetzung, das ist großer Austausch. Sie sagen gerade, dieses
es
Konzept komme nicht vor bei Maximilian Krah. Erklären Sie uns das nochmal.
Auch dieser Spruch ist nicht Gegenstand des Verfahrens. Ich habe zwar von den 15.000 Seiten nicht alle gelesen, bin aber sehr sicher, dass er es nicht ist. Bringen
genau,
Sie die Fakten, Frau Schulze,
genau
bringen Sie die wahren Fakten, die in diesem Prozess eine Rolle steht, wo es um die Beobachtung und den Prüffall und den Verdachtsfall der AfD geht. Mehr und mehr nicht.
Ja, Sie haben sicherlich das Urteil der Vorinstanz gelesen, ich auch. Und dann wissen Sie wie ich, dass in dem Urteil genau solche Aussprüche, solche Zitate von AfD-Abgeordneten in verschiedenen Stellen, an verschiedenen Hierarchieorten zitiert sind. Deswegen bin ich etwas irritiert darüber, dass wir diese Grunsatzdiskussion führen.
Ja, tut mir leid, aber
Herr Böhringer.
Tja, wenn selbst die klarsten Fakten rundheraus bestritten werden, wie in diesem Fall von Peter Böhringer, ist so ein Interview natürlich schwierig. Aber ich finde, einen Erkenntnisgewinn liefert es dadurch eben doch. Wer nach diesem Podcast noch etwas Zeit hat, dem kann ich empfehlen, einfach mal das ganze Interview zum Beispiel bei uns in der Audiothek nachzuhören und es abzugleichen, was wir hier jetzt besprechen. Nadine Lindner, auch eine erfahrene AfD-Interviewerin, ist jetzt, und mit jetzt meine ich Stand 14.45 Uhr, vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster, wo sie den Prozess verfolgt. Hallo Nadine.
Ja, hallo.
Also Frau Lindner, bringen Sie die Fakten, mehr nicht. Was wird in Münster verhandelt?
Kernfrage, worum sich hier alles dreht, ist die Frage, ob der Verfassungsschutz Recht hat, wenn er die Gesamtpartei AfD als Verdachtsfall für Rechtsextremismus einstuft und sie dann halt auch in der Konsequenz entsprechend behandelt, das heißt beobachtet, öffentliche Aussagen dokumentiert, aber teilweise auch nachrichtendienstliche Mittel einsetzt. Zwei Punkte kommen dann noch dazu. Die Jugendorganisation Junge Alternative, auch da wird gefragt, darf die als Verdachtsfall geführt werden. Und beim Flügel, der inzwischen sich selber aufgelöst hat, da wird dann auch nochmal rückblickend gefragt, hätte der als Verdachtsfall bzw. als erwiesen extremistische Bestrebung eingestuft werden dürfen. Insgesamt haben wir hier drei Berufungsverfahren, über die sich das Oberverwaltungsgericht in Münster jetzt beugen muss. Und damit die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln, die ja eben in diesem Interview mit Peter Böhringer schon eine Rolle gespielt hat, aus dem März 2022 zu überprüfen.
Das ist ja kein Allerweltsprozess, wenn die AfD gegen den Verfassungsschutz klagt. Kannst du uns mal mitnehmen in die Szenerie vor Ort?
Ja, also das hat man schon gesehen. Es ging hier relativ früh am Morgen los. Schon um kurz nach acht haben sich hier die Türen geöffnet. Und wenn man dann durch die doch eigentlich ja recht beschauliche Innenstadt von Münster gelaufen ist, hat man direkt gesehen, dass viel Polizei unterwegs ist, dass auch Plätze, Teile der Innenstadt rund um das Gericht abgesperrt sind. Da kommt dann nur durch, wer in irgendeiner Form an diesem Prozess teilnimmt. Ich sitze hier gerade in einem Übertragungswagen des WDR. Und wenn ich hier aus dem Fenster schaue, allein nur meinen Kopf jetzt einmal zur Seite strecke, Strecke sehe ich hier so aus dem Augenwinkel schon 4 große Polizeiautos. Auch im Gerichtssaal viele Justizwachtmeister, die dann sehr penibel darauf achten, dass die sogenannte Saalordnung eingehalten wird. Und das Interessante ist auch, dass das Oberverwaltungsgericht das ganze Gerichtsgebäude quasi umgebaut hat, um es dann anders zu nutzen. Die Verhandlung findet im Foyer statt, weil man keinen Saal gefunden hat, der groß genug gewesen wäre, um alle Journalistinnen und Journalisten, alle Beobachter aufnehmen zu können. Und man sieht 2 große Figuren, die ohnehin im Foyer stehen. Das ist ein koreanischer Künstler, der die geschaffen hat. Das sind so 2 hockende Männer, aber auch 2 eher nackte, knubbelige, hockende Männer. Und meiner Ansicht nach gibt es dem Ganzen so ein bisschen was Absurdes, weil die mit den Gesichtern in Richtung Gerichtsbank dann schauen und auch ja sehr nachdenklich, fast ein bisschen griesgrämig schauen. Aber im Fazit muss man sagen, man merkt schon, hier geht's um was.
Ja, ja. Dann gucken wir mal auf den Prozess selbst. Peter Böhringer, der AfD-Vize, war ja heute Morgen bei uns, wir haben es gehört, sehr aufgebracht. Spiegelt sich das dann auch in dem Prozess, in dem es ja um was geht, wieder? Oder ist das dann doch eher juristisches Business as usual bis hierhin?
Nee. Überhaupt gar nicht. Also okay. Das ist heute sehr viel mehr als juristische Routine. Das ist an 2 Punkten schon deutlich geworden. Man hat sehr pünktlich um 9 angefangen vor Gericht, aber fast 4 Stunden ging es rein um Formalien, die vor allem die AfD aufgerufen hatte. Da ging es um Beweisanträge. In 2-stelliger Zahl wurden die jetzt schon gestellt. Zum Beispiel, dass man Zeuginnen und Zeugen aus dem Verfassungsschutz hören wollte, weil das Bundesamt für Verfassungsschutz selbst hat gesagt, dass es einen Entwurf für ein Folgegutachten zur AfD gibt aus dem Jahr 2023. Das ist halt noch nicht fertig, aber der Entwurf ist da und die AfD will das jetzt unbedingt lesen, will Zeugen dazu hören, die damit zu tun haben, mit der Begründung, ja, da müssen ja auch entlastende Punkte für uns drinstehen. Dann gibt es noch den Wunsch von der AfD, bestimmte Unterlagen lesen zu können, zum Beispiel ein Bericht des Landesamtes für Verfassungsschutz in Sachsen, wo dann die Hochstufung begründet wurde, den die AfD bislang offensichtlich noch nicht hat. Also da wurde schon richtig gerungen und in Teilen wurde dann auch der Ton ein bisschen schärfer.
Kannst du da bestimmte Szenen schildern?
Es ging vor allem dann um die Wahrnehmung, also dass sich die AfD halt grundsätzlich durch das Bundesamt für Verfassungsschutz schlecht behandelt fühlt. Ja. Und da gab es so ein paar Zwischentöne, wo sich dann halt auch Vertreter des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die ja eigentlich sonst wirklich sehr trockene Rechtsanwälte sind, dann auch mal verbal zu Wehr gesetzt haben. Und da hatte ich halt schon das Gefühl, oh, bekommt das jetzt hier am Anfang dieser 2 wirklich ja sehr wahrscheinlich auch sehr langen Verhandlungstage jetzt so einen scharfen Unterton. Ich habe das Gefühl, dass der leitende Richter doch versucht, in einem sehr freundlichen Ton eigentlich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gegenüberzutreten, selbst wenn er in der Sache bestimmte Wünsche der AfD dann auch ablehnt.
Die AfD ist Klägerin. Wie begründet sie, dass der Verfassungsschutz die Partei eigentlich nicht als rechtsextremen Verdachtsfall einstufen und nicht beobachten darf?
Also das kann man ganz gut erklären, wie die AfD mit dem neu vorgelegten Material umgeht, was jetzt Anfang Januar kam. Das sind über 4000 Seiten, die der Verfassungsschutz zusammengetragen hat. Auch das, was ja meine Kollegin Sandra Schulz da erwähnt hat, das sind dann zum Beispiel Aussagen von AfD-Vertretern in der Öffentlichkeit, auf Social-Media-Accounts, über 100 Stunden Video. Und die AfD sagt ja, da sind Aussagen, die sind völlig aus dem Zusammenhang gerissen worden. Das ist das, was Peter Böhringer mit Kontext meinte, der erklärt werden muss. Oder es wird gesagt, diese Aussagen werden böswillig durch den Verfassungsschutz interpretiert. Aussagen werden vom Verfassungsschutz damit reingenommen als belastend, die aber eigentlich laut AfD-Ansicht von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Und man sagt, dass das Verfahren in Köln 2022 Mängel gehabt habe. Und was ich tatsächlich auffällig finde, ist, dass die AfD doch wohl versucht, dieses Verfahren hier in Münster zu verzögern. Und wir haben jetzt hier unter den Beobachtern auch drüber diskutiert, weil es gab auch zahlreiche Pausen. Öffentlichkeit wurde teilweise ausgeschlossen. Da standen wir dann eine halbe Stunde vor der Tür hier in Münsteraner Nieselregen. Schön. Und da haben wir uns natürlich gefragt, warum will die AfD diese Verzögerung? Will sie den Verfassungsschutz vorführen? Oder will sie möglicherweise weiteres verhindern? Es gab ja Medienberichte, dass der Verfassungsschutz plant, die AfD in eine neue Kategorie einzustufen, das heißt höher zu stufen, als erwiesen extremistische Bestrebung zu benennen. Und dass der Verfassungsschutz aber offensichtlich hier diese Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht noch abwarten will, schauen will, was kommt denn hier eigentlich raus. Möglicherweise will man damit diese Hochstufung ja verschieben. Ich weiß nicht, vielleicht nach den Europawahlen dann erst oder vielleicht auch erst dann nach den wichtigen Landtagswahlen. Dann nächstes Jahr 2025 ist ja Bundestagswahl und offensichtlich gibt es auch innerhalb der AfD dann Diskussionen darüber, was jetzt eigentlich schädlicher oder weniger schädlich dann für das Gesamtschicksal der Partei ist.
Okay, also die Diskussion, ob es möglicherweise sozusagen fast schon ein Ehrenmal ist für die Wählerinnen und Wähler, wenn der Verfassungsschutz sie als erwiesen rechtsextrem einstuft. Das wäre sozusagen die Frage. Taktischer Natur.
Ja, naja, man sieht es ja schon in verschiedenen Landesverbänden, zum Beispiel Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, die gelten als Landesverbände ja schon als erwiesen extremistisch. Und da ist jetzt keine große Abkehr in größerer Wählerzahlen zu sehen. Auf der anderen Seite das Gegenargument ist, in Brandenburg hat die AfD ja auch starken Zulauf und da ist sie eben keine erwiesen extremistische Bestrebung. Also ich habe halt das Gefühl, gerade in den ostdeutschen Ländern zieht dieses Narrativ, was die AfD ja ständig betont, dass der Verfassungsschutz politisch gesteuert ist, gegen die Opposition eingesetzt werden soll. Ich glaube, das verfängt dann nochmal stärker.
Okay, jetzt war ja bisher spekuliert worden, dass ein Urteil möglicherweise heute, vielleicht dann morgen fallen könnte. Das ist dann wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, nach dem, was du geschildert hast.
Ich glaube, man muss diesen Tag jetzt einfach erstmal abwarten, diesen Verhandlungstag, weil bislang haben wir uns wirklich rein mit Formalien beschäftigt. Es gab jetzt eine kurze Mittagspause und man geht jetzt erst in die inhaltliche Auseinandersetzung. Ich habe aber das Gefühl, dass möglicherweise diese zwei Verhandlungstage nicht reichen. Aber ich würde fast sagen, frag mich doch morgen Nachmittag nochmal, dann kann ich mehr dazu sagen. Aber diesen Optimismus, den einige auch Journalisten, Kolleginnen und Kollegen hatten, so nach dem Motto, ach, in Köln haben die das auch an einem Tag durchgezogen. Der Tag war zwar lang, aber dann war es vorbei. Nein, das wird, glaube ich, wirklich nicht passieren.
Haben die Richter schon irgendwas durchblicken lassen? Wahrscheinlich dann auch noch nicht, wenn wir bisher eher so bei Formalia waren.
Ja, das ist tatsächlich schwierig, weil die inhaltliche Auseinandersetzung, also das heißt, das, was man ja sonst sehen kann, stellen Richter oder Richterinnen zu bestimmten Aspekten viele Fragen, auch kritische Fragen. Das hat noch nicht stattgefunden. Aber was man gesehen hat, ist zum Beispiel, dass das Gericht doch relativ rigoros mit Befangenheitsanträgen umgegangen ist, die die AfD gestellt hat. Im Vorfeld schon gegen einzelne Angehörige dieses Senats, der verhandelt, dann später auch gegen den gesamten Senat. Und da hat man dann doch, finde ich, relativ strikt gesagt, nein, das ist jetzt quasi fast schon missbräuchlich, was man hier macht. Und wir weisen das ab. Da hatte ich schon ein bisschen das Gefühl, so, ui, das ist schon ein bisschen die freundlich vorgetragen, aber inhaltlich doch schon die schärfere Gangart.
Okay, Nadine, eine letzte Frage nochmal. Unabhängig von der taktischen Bewertung, was das jetzt für die Wählerschaft der AfD bedeuten würde, ob das eher ein Zulauf oder ob das eher ein Makel ist für die AfD. Sollte die AfD scheitern, welche Konsequenzen hätte das ganz konkret für die Partei?
Eigentlich keine, weil dann alles so bleiben würde, wie es jetzt ist. Dann würde das Oberverwaltungsgericht entscheiden, dass das Verwaltungsgericht in Köln richtig entschieden hat und die Gesamtpartei AfD weiterhin als Verdachtsfall sowohl bezeichnen als auch führen, als auch dann halt behandeln darf. Das Gleiche gilt dann auch für die junge Alternative. Überraschender wäre eigentlich eher, wenn das Gericht entscheidet, nein, der Verfassungsschutz liegt im Unrecht, aber ehrlicherweise, also das würde auch selbst mich deutlich überraschen.
Was sagt das über einen Staat aus, wenn der Regierungschef von seinen eigenen Landsleuten daran gehindert wird, zurückzukehren? In Haiti ist genau das passiert. Seit Monaten versinkt das bettelarme Land in der Karibik immer mehr in Chaos. Kriminelle Banden haben die Gewalt im Land übernommen, mit der Betonung auf Gewalt. Denn nach Berichten liegen Leichen auf den Straßen, hunderttausende Menschen sollen auf der Flucht sein. Trotz Ausgangssperren gibt es Plünderungen und Selbstjustiz. Von den 11 Millionen Haitianern hat laut UNO rund die Hälfte nicht mehr genug zu essen. Und der Ministerpräsident Ariel Henry wird nach einer Auslandsreise an der Rückkehr gehindert, bis er schließlich aus dem Exil in Puerto Rico seinen Rücktritt anbietet und die Einführung eines 7-köpfigen Präsidialrats vorschlägt.
Gouvernement que m'ap dirije a ap retire kol immédiatement après installation conseil ça.
Die Regierung, die ich führe, wird sofort zurücktreten, sagt er, wenn dieser Rat sich konstituiert hat. Haiti will Frieden, Haiti braucht Stabilität, Haiti braucht nachhaltiges Wachstum, Haiti muss seine demokratischen Institutionen wiederherstellen, sagt der nicht mehr oder noch, auf jeden Fall vollkommen machtlose Ministerpräsident Henri. Die Frage ist aber natürlich, wie kann Haiti das schaffen? Es gibt also Redebedarf und deswegen haben wir uns einen renommierten Experten in den Tag geholt. Günter Mayhold ist Professor für Politikwissenschaft am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin. Guten Tag, Herr Mayhold.
Hallo, grüße Sie.
Haiti, kann man sagen, das ist der Inbegriff eines Failed State?
Ja, sicherlich. Wir haben jetzt schon in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Episoden gehabt, wo die Frage offen auf dem Tisch lag, ist das Land regierbar? Wer ist in der Lage, es zusammenzuhalten? Kann die internationale Gemeinschaft überhaupt dort sinnvoll agieren nach den schlechten Erfahrungen, die sie gemacht hat? Also es sind viele Elemente, hinzu kommen noch die Naturkatastrophen, Erdbeben, Wirbelstürme, Hungersnöte, also ein sehr geplagtes Land.
Tja, aber warum hat sich die Lage gerade jetzt so zugespitzt?
Nun, wir haben gegenwärtig keine demokratisch gewählten Institutionen mehr. Der Präsident Moïse wurde vor 3 Jahren ermordet. Der Ministerpräsident, der jetzt gerade zurückgetreten ist, ist nicht mal gewählt. Es gibt keinen gewählten Richter, keine gewählten Abgeordneten mehr. Und damit ist natürlich auch der Weg frei für eine Fülle von Gewaltakteuren, die jetzt für sich den Moment erkennen, nicht nur ihre Geschäfte weiter voranzubringen, sondern eben auch ihre politischen Interessen zu artikulieren. Und das haben sie eben mit der Forderung nach dem Rücktritt des Ministerpräsidenten jetzt auch ganz deutlich gemacht.
Aber die Banden spielen ja keine gute Rolle in diesem Prozess. Welche Rolle spielen die in Haiti traditionell?
Traditionell sind es immer informelle Machtkörper gewesen, die nach politischen Interessen eingesetzt werden konnten. Nach der Abschaffung des Militärs ist auch sozusagen nur eine schwache Polizei vorhanden. Parallel zu denen und teilweise eben auch verquickt mit diesen Polizeikräften haben sich diese Banden entwickelt, die jetzt 80% des nationalen Territoriums kontrollieren, die Bevölkerung terrorisieren durch Erpressung, durch Entführungen, durch Kontrolle insbesondere über Nahrungsmittel und Medikamente. Und das macht es so schwer, in diesem Land geordnete Verhältnisse wiederherzustellen.
Wann fing das denn an mit den Banden? Sie haben gerade schon die Abschaffung des Militärs angesprochen. Welche Rolle spielt auch noch die Diktatur von François Duvalier im 20. Jahrhundert beispielsweise?
Ja, da war sozusagen die vielleicht noch einigen erinnerlichen Tonton Macoute unterwegs. Das war die Privatarmee, der Papa und Baby Doc sich bedient haben. Und das hat sich immer wieder fortgesetzt, dass eben solche irregulären Gewaltakteure sich politischen Interessen angedient haben. Und die politischen Kräfte im Lande waren immer stark zerklüftet, konnten sich nur schwer einigen. Und hinzu kam eben, dass dann immer mehr die Demokratie unter die Räder gelangte durch Gewaltexzesse und durch die Weigerung der jeweils an der Macht befindlichen, sich dem Votum zu stellen.
Ich erinnere mich, das letzte Mal, als Haiti wirklich ganz groß überregional auf der ganzen Welt das ganz große Thema war, das war 2010, das verheerende Erdbeben. Wie groß war diese Zäsur? Welche Rolle spielt dieses Erdbeben beispielsweise auch noch für die verheerende Lage jetzt?
Ja, das ist so ein weiteres Beispiel des Scheiterns der internationalen Gemeinschaft. Man hat ja sich da sehr bemüht. Man erinnert sich beispielsweise an die Initiative von Präsident Clinton, hier einen Notfallfonds, einen Entwicklungsfonds für das Land aufzulegen. Aber letztendlich haben sich die internationalen Helfer nicht gegen die Machtstrukturen im Lande durchsetzen können. Und die Hilfsgelder sind dann in dunkle Kanäle gewandert. Und all dies hat eben dazu beigetragen, dass auch die internationale Gemeinschaft bei der haitianischen Bevölkerung selbst kein gutes Image besitzt.
Ja, es ist geradezu gefährlich, habe ich schon gehört, sich als UN-Mitarbeiter zu erkennen zu geben in Haiti. Kann die internationale Gemeinschaft überhaupt eine gute Rolle spielen da? Oder welche Rolle kann die internationale Gemeinschaft in Haiti spielen?
Das hängt jetzt davon ab, wie die weitere Entwicklung sich darstellt. Es ist halt so, dass wir jetzt quasi keine Autoritäten mehr im Lande haben. Also mit wem soll die internationale Gemeinschaft da noch in Verhandlungen eintreten? Die Polizei traut sich aus ihren Kasernen nicht heraus und löst sich auf. Das heißt, es müsste eigentlich jetzt gelingen, den Zusammenschluss von politischen Parteien, zivilgesellschaftlichen Gruppen wieder zu beleben, die vor eineinhalb Jahren den Rücktritt schon des Ministerpräsidenten gefordert haben, dem der aber nicht nachgekommen ist. Und ob diese sich jetzt gegen die Gewaltakteure durchsetzen können, ist sehr fraglich.
Gibt es denn überhaupt noch zivilgesellschaftliche Gruppen in Haiti? So wie wir das gehört haben, trifft die Gewalt da im Prinzip ja jeden? Oder gibt es Gruppen, die tatsächlich noch von allem dem ausgenommen sind, die eine natürliche Autorität auch in gewisser Weise ausstrahlen dort?
Ja, das hängt davon ab, in welchem Bereich sie aktiv sind. Wenn sie sich in einem Bereich einer der großen Gangs bewegen und da sozusagen Vereinbarungen über den Schutz ihrer Einrichtungen und ihrer Tätigkeit, natürlich mit entsprechenden Abgaben an die Gewaltakteure getroffen haben, dann können sie schon noch tätig sein. Aber insgesamt gesehen ist natürlich die Gefahr groß, wenn man sich engagiert, wenn man sichtbar wird, wird man auch sehr schnell Opfer von Gewalt, von Entführung und Lösegelderpressung.
Es hat jetzt eine Dringlichkeitssitzung der karibischen Staaten gegeben, der CARICOM, der karibischen Gemeinschaft. Auch der US-Außenminister Anthony Blinken war dabei, hat 100 Millionen Dollar Hilfe zugesagt. Sehen Sie irgendeine Chance, dass die haitianische Politik oder beziehungsweise die haitianische Politik mit Hilfe der karibischen Gemeinschaft selbst einen Weg aus der Krise findet?
Das dürfte sehr schwierig sein. Wir sehen ja, dieses Geld ist eigentlich gedacht für eine internationale Polizeimission, die von Kenia geleitet werden soll, um die nationale Polizei Haitis zu stützen. Jetzt ist nochmal Geld dazu gekommen, aber wir brauchen natürlich eine sehr viel robustere Präsenz jetzt, weil die Bedeutung dieser Gangs doch deutlich zugenommen hat. Sie sind die, die jetzt das Heft des Handelns in der Hand haben, und insofern wird es nicht mit einer doch relativ schwachen Polizeimission und nur mit der Präsenz oder der Unterstützung oder der Vermittlung von karibischen Staaten abgehen.
Das klingt ja alles gar nicht so gut. Was ist denn Ihre Prognose für die, mittelfristige Zukunft Haitis?
Nun, wir müssen dazu kommen, dass es doch wieder eine Einigung gibt im Sicherheitsrat, hier eine internationale Mission aufzubauen, die sicherstellen kann, dass die entsprechenden robusten Kräfte zusammenkommen aus verschiedenen Staaten. Und zum Zweiten muss von diesen Kräften dann eben auch der Freiraum geschaffen werden, damit Zivilgesellschaft, politische Parteien sich zusammenfinden können und einen politischen Rahmen finden können, innerhalb dessen dann auch irgendwann wieder Wahlen stattfinden, aber zunächst mal die humanitäre Krise im Lande beseitigt wird, ohne dass die entsprechenden Hilfslieferungen zum politischen Pfand der Gangs und ihrer Anführer werden.
Herr Mayhold, eine allgemeine Frage habe ich noch. Haiti liegt ja auf der Karibikinsel Hispaniola. Zwei Länder gibt es dort, zum einen Haiti im Westen und im Osten die Dominikanische Republik, was ja ein relativ stabiles Land ist. Wir kennen das als beliebte Touristendestination für Deutsche. Woran liegt es, dass sich zwei Staaten, die eigentlich ähnliche Voraussetzungen haben, so unterschiedlich entwickeln konnten?
Nun, letztendlich haben wir da unterschiedliche Dynamiken. Letztlich konnte sich Haiti nicht entwickeln wegen der Dominikanischen Republik, weil dort sozusagen die wirtschaftlichen Impulse im Bereich der Zuckerproduktion, im Bereich der Bananenproduktion etc. vorhanden waren und später ja auch der ganzen Tourismusindustrie. Und da haben haitische Arbeitskräfte immer eine wichtige Rolle gespielt. Also es war immer eine abhängige Entwicklung von dem, was in der Dominikanischen Republik passierte. Und nun schottet sich natürlich die Dominikanische Republik ab und will nicht in die inneren Konflikte hineingezogen werden, respektive eben auch nicht von massiven Migrationsströmen betroffen sein.
Herr Mayhold, ich danke Ihnen für diesen kleinen Abriss, den Sie uns hier gegeben haben. Danke Ihnen.
Gerne.
Das war es wieder für heute. Ich lasse Ihnen noch schnell unsere Mailadresse hier, dertag@deutschlandfunk.de, für Anregungen, die wir immer gerne lesen und versuchen mitzunehmen. Silvia Engels und Steffi Rode waren die Redakteurinnen hinter dieser Folge und ich bin Philipp May. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.